Deutschlandfunk Kultur Lesart.
So, 7. Dezember, Nikolaus liegt hinter uns, das heißt Weihnachten liegt jetzt direkt vor uns, damit auch die große Geschenkefrage. Und wir lassen Sie damit nicht alleine. Auf unserer monatlichen Buchempfehlungsliste stehen jetzt im Dezember 5 Bücher, die sich bestens als Weihnachtsgeschenke eignen. Und warum die sich so gut machen unterm Baum, das werden Ihnen jetzt 5 Redakteurinnen und Redakteure aus unserer Redaktion sagen. Die haben diese Bücher nämlich ausgesucht und die sind jetzt alle hier im Studio. Das sind Kim Kinder, Mann, Kathy Newmark, Stefanie von Oppen, Christian Raphansel
hallo.
Und Miriam C.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo.
Morgen.
Morgen.
Dann lasst uns mal erstmal aber aufs Weihnachtsbuchgeschäft gucken. Die Weihnachtszeit ist ja die Zeit mit den höchsten Umsätzen im ganzen Bücherjahr und da versuchen die Verlage vieles, um ihre Produkte, ihre Bücher an den Start zu bringen, halt auch bei euch in euren Redaktionsstuben. Wie erlebt ihr das denn? Was ist da so los?
Ich muss ja sagen, als du eben schon vom Weihnachtsmarkt sprachst, habe ich gedacht, uns fehlt hier eigentlich noch der Glühwein in der Runde. Wie schade. Ja, also auf jeden Fall, Weihnachten macht sich wirklich bemerkbar, vor allem auch wenn ich so meine E-Mails angucke. Zum Beispiel bekam ich neulich eine, da machte mich jemand darauf aufmerksam, dass er schon im Sommer auf Weihnachtsbücher hingewiesen hätte und ich darauf ja gar nicht reagiert hätte. Warum eigentlich?
Komisch im August.
Genau. Ansonsten fangen sehr viele von diesen Anschreiben mit Weihnachten an und dann verkünden sie mir aber, dass jetzt schon das Frühjahrsprogramm unterwegs ist. Oder auch der Frühling bietet nicht nur sprießende Blumen, ist dann so der Einstieg und dann ist zum Ende hin, ja, also aber bitte noch vor Weihnachten das Leseexemplar anfordern. Ja, also so
ohne
in
Ende
Richtung.
Diese die Weihnachts-Newsletter und am besten noch als Adventskalender verpackt irgendwie und tatsächlich diese Nachfragen, also wenn man nicht in so einer Sendung arbeitet wie wir, dann kennt man das vielleicht nicht und ist sich nicht bewusst, wie unfassbar viele Bücher erscheinen und denkt dann, naja, ihr habt doch jeden Tag eine Sendung. Wir bringen natürlich trotzdem nur einen Bruchteil unter. Das heißt, die Verlage kommen ja das ganze Jahr über mit lauter Büchern, die sie gerne bei uns unterbringen wollen, für die wir uns aber im Zweifelsfall überhaupt nicht interessieren. Und seit ein paar Jahren leider auch zunehmend gibt es dann so ausgelagerte Agenturen. Ich nehme an, die werden quasi pro Redaktionskontakt bezahlt, weil da kommen permanent diese Nachfragen, die ich konsequent nicht beantworte, weil es einfach, wir würden mit der Arbeit nicht mehr klarkommen.
Ich finde das ja ganz super, anders als Christian. Ich liebe diese Mails, weil ich tatsächlich ansonsten immer wieder so ein bisschen den Überblick selber verliere.
Ich möchte ja selber entdecken.
Ich bin den Kolleginnen und Kollegen in diesen Presseabteilungen und was auch immer Agenturen mega dankbar, weil sie meinen Blick lenken, auch ein bisschen weg von dem, was ich eigentlich lesen würde vielleicht und mich neugierig machen auf Neues.
Also das waren jetzt Kim Kindermann, Christian
Raphansel
und Stefanie von Oppen zu ihren Erfahrungen mit dem Weihnachtsdruck jetzt auf die Redaktion. Schauen wir doch mal auf ein Buch, das es auf unsere Liste geschafft hat. Das ist der Roman Unser Eins von Inga Maria Malke. Miriam, das Buch hast du auf die Liste gesetzt. Ich würde mal spekulieren, weil das so ein richtig episch breit erzählter Roman ist.
Ganz genau, deshalb, Frank. Ich wollte so einen richtigen Schmöker empfehlen zu Weihnachten mit ganz vielen Figuren und detaillierten Szenarien, wo man sich so richtig rein fallen lassen kann. Und so ein Roman ist Unser Eins. Der Roman spielt in Lübeck und zwar so um die Wende herum vom 19. ins 20. Jahrhundert. Also Inga Maria Malke setzt mit so einer leichten Überlappung genau da ein, wo Thomas Mann, the one and only, gerade vom Zerfall seiner berühmten Kaufmannsfamilie von den Buddenbrooks zu Ende erzählt hat. Und Malke widmet sich jetzt auch dieser Umbruchszeit, also die Sozialdemokratie steigt auf, technischer Fortschritt, die Wirtschaft expandiert, aber sie erzählt eben aus einer anderen Perspektive als Thomas Mann. Es geht nicht um die großbürgerliche Familie, deren Macht jetzt so langsam bröckelt, sondern es geht um diejenigen, die immer schon so am Rand der Gesellschaft standen. Es gibt zum Beispiel ein alterndes Dienstmädchen, das versucht durch Bildung aus ihrem Beruf aufzusteigen. Es gibt so einen kauzigen Ratsdiener oder es gibt zum Beispiel einen Berliner Gymnasiasten, der kreuzunglücklich ist in diesem seltsamen Lübeck mit diesen komischen Fischköpfen. Es gibt einen Lohndiener, der wegen seiner Homosexualität im Gefängnis landet und wirklich eine Vielzahl an Figuren. Über 50 sind es im Personenregister und aus denen wird richtig so ein Gesellschaftsporträt dieses Lübecks um 1900. Und wer Malke kennt, der weiß, ihre Romane sind immer ganz genau recherchiert und es ist wirklich eine cineastische Szenerie. Also beim Lesen sieht man schon, wie so eine prächtige Historienverfilmung quasi vor dem inneren Auge aufsteigt.
Ist das dann quasi wirklich so ein Gegenstück zu den Buddenbrooks? Also da die Abstiegsgeschichte und da eine Aufstiegsgeschichte? Oder naja, so richtig ganz Aufstieg ist das nicht? Oder?
Ja, der Aufstieg scheitert tatsächlich in vielen Fällen. Also zum Beispiel von diesem Dienstmädchen, die macht dann so einen Stenografiekurs. Aber gerade als sie fertig ist und also sich bewerben will, sind ihre Fähigkeiten da schon vollkommen überholt vom technischen Fortschritt eben. Okay. Also es scheitert recht oft, aber es gibt eben wirklich köstliche Anspielung eben auf die Buddenbrooks. Der Roman ist ja 1901 erschienen. Das war ja ein großes Aufsehen in Lübeck, weil sich alle eben wiedererkannt haben da in diesen Romanfiguren. Und das Ereignis kommt also auch in Malkes Roman vor. Da sagt dann eine Figur zu seiner Frau, komm hier, wir müssen mal dechiffrieren. Wir sind da auch drin als Figuren.
Sollte sich Catherine noch einbringen?
Ja, einfach Miriam, weil du das natürlich sozusagen diese Thomas-Mann-Anschließung, ist es denn auch stilistisch so fantastisch? Ich meine, das ist ja auch ein ehrgeiziges Unterfangen, an den einen der größten Stilisten überhaupt irgendwie anzuschließen.
Ja, es ist stilistisch fantastisch, zum Glück aber nicht so wie bei Thomas Mann. Also es ist wirklich, die Sprache hat wirklich ein Update bekommen. Man sieht es auch an der Haltung. Es gibt zum Beispiel, wird manchmal eine Kamerafahrt beschrieben oder auf die Drohnen, aus einer Drohnenperspektive auf die Stadt geschaut. Also es ist schon aus dem Heute geschrieben, hat aber eben auch so, also nimmt sich so Anleihen.
Sätze unter anderthalb Seiten.
Jetzt muss ich aber fragen, muss ich Buddenbrooks gelesen haben?
Gute Frage, nein. Also
du verstehst es halt nicht dann.
Doch, also ich würde sagen, es funktioniert auch ohne die Buddenbrooks als einfach toller, kinohafter Lübeck-Roman. Man hat vielleicht so ein paar extra Freuden, wenn man die Buddenbrooks kennt. Auch so den so einen blasierten Gymnasiasten Tommy, wenn man darin Thomas Mann wieder erkennt mit seinem Freund Otto. Also ist, man verpasst vielleicht so ein paar Gags, wenn man die Buddenbrooks nicht kennt. Funktioniert aber auch ohne. Eignet sich aber auch toll als Doppelpackgeschenk.
Doppelgeschenk.
Und die Buddenbrooks zusammen. Ja.
Verführung zu den Buddenbrooks mit Inga Maria Malke. Das war gerade unsere erste Empfehlung für ein super Weihnachtsbuch. 5 Bücher stehen dafür auf unserer Empfehlungsliste jetzt im Dezember, ausgesucht von 5 Redakteurinnen und Redakteuren aus unserer Bücherredaktion. Und diese 5 Bücher, das sind jetzt keine Weihnachtsbücher in dem Sinne, dass es da um Weihnachten geht oder um die Tanne rumgesprungen wird oder irgendwas. Was für Bücher habt ihr denn da auf die Liste genommen? Was waren da so die Kriterien?
Also meine Kriterien war, dass ich auf der Buchmesse war und wir unseren Stand in Halle 3.1 hatten oben und ich regelmäßig runtergegangen bin nach Halle 3.0, weil da tobte das Leben. Das waren 2 unterschiedliche Buchmessen. Da waren nämlich die ganzen Kinder- und Jugendbuchverlage und auch die, die so Romance verlegen. Und da war die Hölle los und da habe ich tolle Mädchen getroffen, tolle junge Frauen, die sich alle interessiert haben für diesen Zweig. Die standen in ewig langen Schlangen an, haben Bücher gekauft, die sie vorbestellt hatten für wahnsinnig viel Geld. Und dann dachte ich so, wow, das sind Bücher, die will ich auch kennenlernen. Und deswegen habe ich mir die angeguckt.
Und du bist ja auch unsere Fachfrau.
Wie ich dich kenne, warst du auch im Fantasy-Bereich.
Beim Young Romance, ja. Du bist ja auch unsere Fachfrau für die Kinder- und Jugendbücher. Ich betreue bei uns mehr so das Sachbuch. Und ich habe dann gar nicht mich von der Messe leiten lassen, sondern ich habe dann noch überlegt, okay, für Weihnachten. Ich habe mich dann schnell verabschiedet von dem Gedanken, so was war so das beste Buch des Jahres, was will ich da verschenken, weil das sind ja dann auch häufig so irgendwie so ganz wichtige und schwergewichtige Bücher und wenn man dann das nächste Jahr wieder zu Besuch ist, dann sieht man, dass es noch einigermaßen ungelesen im Regal steht. Also, ich wollte eins aussuchen, wo ich denke, dass man es wirklich gut lesen kann und ich wollte eins aussuchen, das Gespräche auslöst, wenn man es auspackt unterm Weihnachtsbaum, dass sich alle fragen, was ist das und dann schon mal so ein bisschen diskutieren, also damit es auch Kommunikation gibt.
Eure Bücher werdet ihr natürlich noch vorstellen, da kommen wir gleich zu. Jetzt schauen wir auf ein Buch, das heißt Als die Welt entstand. Und als ich den Titel so sah, dachte ich, okay, Weihnachten, als die Welt entstand. Die entsteht ja nun nicht wirklich neu zu Weihnachten, aber immerhin kommt da ein sehr neues Element dazu. In der christlichen Vorstellung ist das ja sowas wie ein Neustart zu Weihnachten. Als die Welt entstand ist ein Roman von Drago Janša. Stefanie von Oppen hat den auf die Liste gebracht. Stefanie, warum denn?
Ja, als die Welt entstand. Ja, irgendwie entsteht da schon eine Welt, nämlich die Welt des 12-jährigen Daniel, der sozusagen der Mittelpunkt dieses Buches ist und aus dessen Perspektive das Buch auch weitgehend erzählt ist. Und es entsteht sozusagen um ihn herum eine ziemlich komplizierte Welt. Seine Mutter ist tiefst katholisch, sein Vater ist absolut überzeugter Kommunist. Also die sind wirklich absolute Gegenparts, die beiden. Und in dieser Welt muss er sich irgendwie orientieren. Der Vater trifft sich immer mit seinen alten Kameraden aus dem Zweiten Weltkrieg und die erzählen sich gegenseitig Heldengeschichten und besaufen sich gnadenlos. Die Mutter schickt ihren Sohn permanent in die Kirche zu einem Pater Alois, der auch irgendwie noch eine ganz zwiespältige Rolle spielt in diesem Roman. Und dann gibt es noch eine junge Lena, die in das Haus einzieht, in dem auch seine Eltern wohnen und die er natürlich wunderschön findet, aber leider, also er entdeckt sozusagen seine ersten kleinen sexuellen Fantasien und leider hat sie sie aber bald einen Freund, Pepe, und der besucht sie regelmäßig und zieht da auch irgendwann ein, und schließlich kommt aber da noch ein zweiter Liebhaber dazu. Also er bewegt sich wirklich in einer sehr komplizierten Welt, und was eben das Kirchliche und Weihnachtliche angeht, also in diesem Buch gibt es tatsächlich jede Menge biblischer Anspielungen. Also es gibt das Alte Testament und auch das Neue Testament spielen da irgendwie immer wieder eine große Rolle. Also Drago Janša scheint sich damit auch sehr intensiv auseinandergesetzt zu haben, und letztlich ist es eine Geschichte, die ich hoffe, ich habe überhaupt erwähnt, dass sie in Maribor angesiedelt ist, in Slowenien. Das wäre natürlich auch noch wichtig zu erwähnen. Und sie entfaltet eigentlich so ein Panorama dieser slowenischen Welt in den 50er, 60er Jahren, die einfach noch sehr geprägt ist von den Kriegstraumata und den vielen Wechseln, die da in dieser Region stattgefunden haben.
Und dieses Panoramatische, ist das was Ähnliches wie bei dem Lübeck-Roman von Inga Maria Malke? Also, dass du es ausgesucht hast, weil es so ein breites Bild anlegt?
Ja, genau, das muss ich sagen, das ist genau ein Punkt. Als Miriam das gerade so auffächerte, habe ich gedacht, oh, ganz ähnlich kann ich eigentlich auch über mein Buch sprechen. Das Thema ist ein ganz anderes. Und vielleicht muss ich aber auch noch erwähnen, warum ich es so lesenswert finde. Ist ja auch schon nicht ganz ohne das Buch. Also jetzt nicht einfach so, was man so am Weihnachtsabend einfach mal eben wegschmökern kann, sondern das hat schon auch ziemlich viel Drama und ziemlich viel auch Trauriges in sich. Und es ist eben mal wieder der Zweite Weltkrieg, der da eine große Rolle spielt. Und dennoch, dieser Drago Janša ist ein fantastischer Erzähler. Also sie hat eine unglaublich kraftvolle Sprache und auch irgendwie immer wieder so eine Ironie. Also es ist auch wirklich ein lustiges Buch teilweise, was man ja kaum erwartet.
Klang jetzt gar nicht so, nein. Bin ich gespannt.
Aber er hat halt diese wunderbare, irgendwie diese Ironie, diese Lakonie, ja, die mich wirklich immer wieder ergriffen und fasziniert hat. Genau, und man muss ja nochmal erwähnen, dass Slowenien ja der Buchmessenschwerpunkt war in diesem Jahr, und ich habe tatsächlich auch Drago Janša getroffen, beziehungsweise erlebt auf der Buchmesse, und das hat mich einmal mehr dazu bewogen, dieses Buch auszuwählen.
Als die Welt entstand von Drago Janša steht auf unserer Buchempfehlungsliste für den Dezember für Weihnachten, und wir waren ja gerade schon ganz kurz bei dem Kind, das jetzt neu in die Welt kommt, das Weihnachtsthema, und wir haben auch ein Buch auf der Liste, das sich mit dem Kinderhaben immerhin beschäftigt. Das Kind auf die Welt kommen ist ja eine gewisse Voraussetzung dafür. Das Buch hat die Übersetzerin, Autorin Heide Lutosch geschrieben. Catherine Newmark hat das ausgesucht. Was interessiert denn Heide Lutosch da am Kinderhaben?
Im Grunde einfach die gesellschaftlichen Bedingungen, die schwierig sind. Und man muss vielleicht kurz erklären, warum ein Essay, der sehr kritisch mit Aktualität umgeht und mit den Verwerfungen der Nichtvereinbarkeit von Familie und Berufsleben, sie rechnet das vor, früher eine Person hat 40 Stunden Woche gehabt, die andere hatte Zeit für die Kinder, mittlerweile arbeiten beide 60, 70, 80 Stunden. Und wer soll das denn noch machen? Es geht halt nicht auf. Aber warum ein solches politisches Buch auf die Weihnachtsliste? Es gibt zwei Gründe dafür. Als Sachbuchredakteurin lese ich schon auch sehr viele dicke Bücher. Ich habe dann nur immer die Befürchtung, dass wenn ich die verschenke an Weihnachten, die da so entfremdet werden und dann quasi nur noch als Computeruntersetzer gebraucht werden. Also diese großen, dicken, historischen Bücher, Frank Trentmann auf 1000 Seiten über die Moralgeschichte der Deutschen und solche Sachen, die auch ganz toll sind. Und ich finde es auch wichtig, manchmal etwas für den schmalen Geldbeutel, also ein Buch, was eben schnell und kurz und knackig lesbar ist und auch nicht so viel kostet, weil dann kann man es natürlich mehr Leuten schenken. Das finde ich auch ganz wichtig. Und was bei Heide Lutosch, warum ich das auch wirklich von dieser Kurzform, von diesen Essays, die dieses Jahr erschienen sind, einen der besten finde, ist, dass es wirklich dieses Essay-Format perfekt bedient. Es ist persönlich, es ist wütend und es ist analytisch knallhart. Und es ist stilistisch brillant. Also das habe ich so gerne gelesen, und ich habe es auch schon mehrfach verschenkt, aber ich verschenke es bestimmt an Weihnachten auch nochmal.
Und wenn das so wütend ist, da als Mutter sitzt man dann da mit diesen Essays und will die Tanne in zwei hacken, oder wozu führt das?
Ja, es führt auf jeden Fall, denke ich mal, zu interessanten Gesprächen um den Weihnachtstisch. Also man muss vielleicht eine kleine bisschen Diplomatie anwenden beim Verschenken. Also es ist vielleicht nicht eine Ermutigung zum Kinderhaben, aber es ist auch keine Entmutigung. Es ist vielleicht eine Ermutigung zur Klarsicht. Also viele Leute wollen Kinder haben, das ist auch gut, sollen sie auch gerne machen, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, schon im Vorhinein zu wissen. Also ich bin als Philosophin natürlich immer sehr für Selbstkenntnis und für das Wissen, auf was man sich einlässt.
Also ideales Geschenk für Menschen, die man kennt, die gerne Kinder wollen, aber noch keine haben. Ja?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, meinen schwangeren Freundinnen würde ich es jetzt vielleicht nicht schenken, vielleicht kurz davor oder kurz danach. Oder was wäre dein Tipp, Catherine, für die richtige Zielgruppe?
Da wird es natürlich dann emotional und diplomatisch wahnsinnig kompliziert. Das ist schon richtig. Und vielleicht ist es auch nicht in dem Sinne ein Ratgeber. Ich würde es tatsächlich eher Leuten meiner Generation verschenken, die das Ganze schon durch sich haben und das aber noch nicht so richtig sortiert haben in ihrem Kopf, warum das so wahnsinnig anstrengend war. Und da stellt sich einfach dieser Aha und ja, genau so war es und genau so ist es und warum haben wir das vorher nicht so klar gesehen, Effekt ein. Und das ist dann lustvoll, weil man fühlt sich gesehen und man fühlt sich nicht allein.
Oder, Miriam, vielleicht auch einfach für die Partner der schwangeren Freundinnen. Vielleicht sollten die es lesen.
Es geht durchaus auch um Männer hier drin. Zum Beispiel Männer und Haushalt. Großes Thema.
Ein Buch für die Co-Schwangeren und für alle anderen, die ihre Erfahrungen haben. Kinder haben von Heide Lutosch und Als die Welt entstand von Drago Janša. Zwei weitere Empfehlungen von uns für Ihre Weihnachtsbücher. Hier drängeln sich 5 Fachkräfte aus unserer Redaktion um die Mikrofone. Wie ist das denn überhaupt bei euch? Ihr müsst ja das ganze Jahr hindurch schrecklich viel lesen, jede Woche mehrere Bücher. Wenn ihr dann auch noch Bücher geschenkt bekommen sollte zu Weihnachten. Wie ist das denn für euch? Ist das dann zu viel des Guten?
Nein, ich liebe das absolut, Bücher geschenkt zu bekommen. Das Problem ist nur, es traut sich niemand mehr, so richtig ein Bücher zu schenken, weil niemand mehr weiß, was hat sie jetzt schon gelesen, kennt sie das noch nicht?
Die kennt eh alles.
Ja, so ein bisschen. Ich bin dazu übergegangen, zumindest in meinem näheren Umfeld, so gezielte Titel fallen zu lassen, ab und zu, ach Mensch,
subtil.
Das Buch, das hätte ich ja wirklich gern noch gelesen. Und in den letzten Jahren hat das ganz gut geklappt, ehrlich gesagt.
Also mir geht es ganz ähnlich. Es traut sich keiner mehr, mir Bücher zu schenken. Aber ich selber traue mich auch kaum noch, Bücher zu verschenken. Und dann habe ich neulich die Erfahrung gemacht, dass eine Freundin von mir total enttäuscht war, dass sie von mir ein Saunatuch bekam und kein Buch, weil sie erwartet hat, dass ich ihr nun ein super geiles Buch schenke. Genau, und ich selber kriege also kaum noch Bücher, und aber ich habe es auch noch nicht gestreut, welche mich noch interessieren würden, muss ich gestehen. Dabei liebe ich es auch an Weihnachten. Das ist für mich so eine schöne Kindheitserinnerung, am ersten Weihnachtstag mich hinter den Weihnachtsbaum zu verkriechen und mein Weihnachtsbuch zu lesen. Also kann mich noch genau erinnern, die Bleisiegelfälscher oder Johanna von Renate Welsch. Also sind mir unvergessliche Momente in den ruhigen Tagen nach Weihnachten.
Kim, hast du schon Hinweise gestreut?
Nee, gar nicht. Nein, nein. Also bei mir ist eher so, dass mein Mann mich regelmäßig auffordert, die Bücherberge, die aus dem Sender natürlich den Weg zu uns nach Hause finden, weil ich muss es ja irgendwann irgendwo lesen, sprich zu Hause, ob die vor Weihnachten weggeräumt werden könnten, damit die Wohnung ansehnlich ist. Also insofern, nee, aber tatsächlich verschenke ich trotzdem immer gerne Bücher. Also ich freue mich, wenn ich tolle Bücher gelesen habe und sagen kann, wirklich von Herzen, lies das, bitte, das ist ein tolles Buch, und kriegt dann eben manchmal schon 2 Stunden später nach dem Geschenk ein hysterisches, wie geil ist das denn? Und dann bin ich ganz glücklich.
Ich verschenke zu Weihnachten kaum noch Bücher, weil ich immer denke, irgendwie, ich habe immer diese irrationale Sorge, die Leute würden glauben, ich bringe ihnen Rezensionsexemplare mit, die ich im Büro noch rumliegen hatte. Das heißt, ich verschenke eigentlich fast ausschließlich Bücher, wenn ich irgendwie ein wahnsinnig gutes Buch in der Sendung hatte, aber das verschenke ich dann einfach direkt nach der Sendung. Da nehme ich dann auch wirklich mein gelesenes Exemplar und drücke das jemand in die Hand. Das finde ich dann irgendwie echter. Und ich selber tatsächlich will eigentlich gar nicht Bücher geschenkt bekommen. Das ist tatsächlich, dann so jetzt diese Weihnachtstage und so. Das ist dann für mich eher so die Zeit für Spiele, Brettspiele mit Freunden, mit Familie oder mit meinem Bruder, der 500 Kilometer entfernt ist, sehr viel Videospiele. Also ich spiele, aber ich lese nicht an Weihnachten. Ja.
Catherine, du hast schon gesagt, vorhin diese 1000 Seiten Schmöker zu verschenken, vielleicht schwierig. Wie hältst du es? Möchtest du selber was geschenkt bekommen?
Ich bekomme zunehmend keine Bücher mehr geschenkt und ich bin auch ganz froh, weil tatsächlich meine Stapel von Büchern, in die ich reingelesen habe, um mal zu beurteilen, ob sie zur Kritik taugen und so, die ich gerne noch fertig lesen würde oder die ich einfach nicht jetzt bei mir auf dem Tisch, Schreibtisch waren und die ich trotzdem noch lesen will, die sind so groß. Also ich will eigentlich gar nichts weiteres an Sachbuch und an Input bekommen, als ich schon habe. Aber was ich tatsächlich ganz gerne bekommen würde, das kommt selten mal, aber ich kann das
zuhören. Oh, der Mann jetzt
sind Kochbücher tatsächlich. Also diese Prachtbände, das finde ich auch ganz fantastische Weihnachtsgeschenke, weil dann hat man diese Wahnsinnsbilder von Gerichten, die man dann wahrscheinlich auch gar nicht nachkocht, aber es geht ja gar nicht darum, dass man selber kocht. Es ist so ein interpassives Vergnügen. Es ist als Kochbuch ja schon da.
Ein interpassives Vergnügen?
Das habe ich zum ersten Mal gehört.
Ja, das ist Robert Pfaller, hat das schon vor 20, 30 Jahren. Also es ist wie, wenn man Sachen kopiert in der Bibliothek, dann hat man es ja so gut wie schon gelesen.
Super. Dann vielen Dank für diesen Erfahrungsaustausch. Wir haben zwei Empfehlungen noch für Sie. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die finden Weihnachten zu süßlich, zu stimmungsvoll, zu kitschig. Da könnte jetzt eine Empfehlung für diese Menschen um die Ecke kommen, nämlich ein Buch über das Böse von dem Satiriker Florian Schröder. Christian Rapansel hat das ausgesucht. Warum?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich empfehle Bücher, die man verschenken sollte, weil sie gleich unterm Weihnachtsbaum schon Gespräche anregen. Ja, und das eben Florian Schröder unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Ich glaube, allein der Titel triggert schon Gespräche, selbst ohne das Buch zu kennen. Außerdem Florian Schröder kennen auch viele. Das waren für mich so Gedanken, weshalb ich dachte, das ist eine schöne Weihnachtsempfehlung. Ja, und das ist ein Buch darüber, was eigentlich das Böse ist. Das ist teilweise Recherchereise. Er trifft ganz viele Menschen, die gemeinhin für böse gehalten werden. Also er trifft langjährige Gewalttäter, er trifft Rechtsextreme, er trifft Horst Mahler, den Holocaust-Leugner, er trifft Martin Sellner von der rechtsextremen identitären Bewegung. Und er trifft auch einen verurteilten Sexualstraftäter. Und seine These ist aber, böse ist das falsche Wort. Wir brauchen das Böse, um uns selber als die Guten zu definieren. Und das dekliniert er sehr konsequent durch, also wirklich bis an die Schmerzgrenzen. Also dass er auch sagt, irgendwie so selbst Putin mit diesem Angriffskrieg würde er nicht als böse bezeichnen. Das ist die falsche Kategorie. Das bedeutet nicht, dass er sagt, die sind irgendwie alle harmlos. Er sagt, wir müssen schon klar urteilen. Der ist da auch sehr klar in seinem Urteil. Aber böse ist eigentlich so ein fast religiöser Begriff. Den brauchen wir nicht. Den sollten wir nicht brauchen. Aber wir brauchen ihn als Krücke, um uns selber als die Guten zu sehen. Mhm. Und er warnt aber, je mehr wir die Guten sein wollen, desto verhängnisvoller können wir selber dem Bösen verfallen. Und das finde ich einen sehr schönen Dreh. Hat auch fast wieder was Weihnachtliches.
Ja, mich erinnert das auch daran, dass mein Sohn, als er klein war, immer der Böse sein wollte und, dass seine Freunde geradezu irritiert waren und irgendwann eine Mutter dann zu ihrem Sohn in meiner Gegenwart sagte, nein, die Bösen machen es erst gut. Erst durch die Bösen ist ja eine Geschichte super, ehrlich gesagt. Ohne Böse keine gute Geschichte und insofern super Geschenk.
Genau, aber er würde da eben widersprechen und würde sagen, das stimmt, diesen Mechanismus gibt es, aber wir sollten eigentlich darüber hinaus wachsen. Wir sollten diese Krücke ablegen. Wir sollten es schaffen, mit mehr Ambivalenz etc. klarzukommen.
Und dass das ein Satiriker ist, der das Buch geschrieben hat, merkt man das eigentlich?
Es ist jetzt überhaupt kein Schenkelklopfer, wobei Florian Schröder ist ja auch ein Satiriker, der schon immer sehr böse war. Also manche werden sich vielleicht auch erinnern, als er zum Beispiel bei einer Querdenken-Demo in Stuttgart aufgetreten ist. Die hatten ihn eingeladen, weil sie eine seiner Satire-Nummern, wo er sagte, ich bin jetzt hier aus dem Mainstream-Fernsehen, aber ich habe jetzt mal die Wahrheit erkannt. Das hatten die zu ernst genommen und hatten gedacht, er sei jetzt auf ihrer Seite. Und dann stand er halt da und hat die ganz ernst genommen und hat mit denen die Sachen durchdekliniert. Es begann mit Applaus und endete mit Buhrufen. Aber also er macht sich nicht lustig über Leute. Es ist wirklich herausfordernd. Das ist seine Art der Satire. Auch dieses Buch. Ich habe mich immer wieder wirklich selber hinterfragen müssen. Das ist ein tolles Ding und eben sehr gesprächswertig. Deswegen für Weihnachten.
Florian Schröder, unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Empfehlung Nummer 4. Und jetzt haben wir noch ein Buch, das klingt vom Titel her so, als könnte das ganz klassisch zu Weihnachten passen. Fallen Princess von Mona Kasten. Also geht es um eine Prinzessin, Kim Kindermann?
Ja, es geht um die 17-jährige Zoe King. Mona Kasten hat hier wirklich einen Topseller geschrieben, muss man sagen. Der ist im November erschienen und schon jetzt in dritter Auflage da. Das muss man vielleicht mal so vorneweg sagen. Und jetzt ist diese Zoe, die ist eigentlich Nachfahrin einer altwürdigen Göttin. Sie wurde in der Erwartung großgezogen, dass sie die Gabe des Heilens geerbt hat von dieser Göttin. Aber nee, jetzt hat sie die Gabe des Todsehens. Und das ist natürlich ein totales Drama. Also sie merkt, wann Menschen sterben. Und dann muss sie sozusagen, das ist jetzt ihre Aufgabe, das verhindern. Also sie muss ihre Vorahnung katalysieren und das eben dann doch wieder helfen, dass den Menschen nichts passiert. Und jetzt ist sie an der Schule. Sie ist im falschen Haus, stellt sich jetzt raus. Sie muss umziehen und jetzt kommt sie in dieses andere Haus. Und ich finde, das hat sich so ein bisschen gelesen wie Fanfiction zu Harry Potter. Ich bin großer Harry Potter-Fan, muss ich an der Stelle sagen. Also diese Everfall Academy, die hat auch verschiedene Schulen. Da gibt es die Silver Ravens, dann gibt es die Golden Leaves, die Bronze Wolves. Und jetzt muss sie also umziehen in dieses Haus. Zur Seite, weil sie jetzt völlig überfordert ist mit dieser neuen Todesseherinnengabe, wird ihr Dylan, der wiederum ist ein Reaper. Ich meine, das sind auch auch geile Worte, Reaper. Ja, sie ist eine Banshee und so. Also davon lebt
so,
dieses
so eine Hexe und so ein Sensenmann, ja?
Also es, nein, es ist wirklich total geheimnisvoll. Dylan sieht natürlich spitzenmäßig aus, auch das muss man hier klar verraten, Überraschung. Und das bringt jetzt natürlich das Ganze in Bedrängnis, zumal die beiden zusammen auf einmal einer ganz großen Schulintrige auf die Schliche kommen. Und ich muss sagen, das ist der Page-Turner des Jahres. Ja? Also da liegt man unterm Weihnachtsbaum, man sagt zu allen anderen, stopp jetzt mal, esst eure Kekse, schweigt
stört
und ich
mach.
Stört nicht. Und das Ganze sieht krass Christian aus. Nimmt es schon in die Hand.
Weil du hast es dabei.
Ich hab's dabei. Es hat einen super Buchschnitt. Das ist nämlich die große Kunst, auch in diesem Romance-Fantasy-Spektrum. Die Bücher sehen megamäßig aus.
Also nicht einfach nur ein Farbschnitt. Ne? Da ist ein Bild drauf gedruckt hier mit Blumen und einem Totenkopf und genau, ich weiß nicht was. Und drin noch Zeichnungen. Das sieht sehr schmonzettenhaft aus, muss ich sagen. Also jetzt die ja, Bilder hier, wie die da verträumt im Wald liegen, aber deine Augen strahlen.
Ja, du hast keine Ahnung der Fallen Princesses Seelen, möchte ich sagen.
Aber ganz ehrlich, Kim, ist es, also es klingt ganz genau so wie etwas, was meine 12-Jährige verschlingen würde. Die ist nämlich gerade so auf dieser Grenze zwischen Fantasy, wo es dann abdriftet, ins Romance haftet. Da findet sie es dann plötzlich interessant. Und ist das für die Altersgruppe? Ich meine, du klingst jetzt so, als hättest du es wahnsinnig gerne gelesen.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das sind All-Age-Bücher. Also klar, jetzt würde ich es einer 6-Jährigen nicht geben, aber einer 12-Jährigen, die ist hier total happy. Meine Tochter, die hat das natürlich auch schon gesehen und hat es sozusagen ganz leise in ihr Zimmer getragen, als es bei uns zu Hause war.
Jetzt musst du es aber erstmal Christian geben.
Ne? Ich glaube auch, dass Christian eigentlich total neidisch ist. Nein, ich finde solche tatsächlich... es gibt so Phasen im Lesen eines jungen Menschen, die man immer positiv begleiten sollte, muss ich sagen. Meine Tochter durfte Lilly viel lesen. Bei uns war silberner Glitzerstaub an der Tagesordnung. Mein Sohn ist mit Hello Kitty T-Shirt in den Kindergarten gegangen. Und ich finde diese Bücher absolut mega, weil sie einen so abholen, weil sie so eine weite Stahlkraft haben. Und man muss sagen, das sind die Bücher, die den Buchmarkt hier gerade oben halten. Ne? Und das finde ich, wir können nicht immer so tun, als wären die nicht da. Und Mona Carsten, die ist wirklich eine mega Bestseller-Autorin. Und ich finde, wenn man das Buch liest, man weiß wieso. Entschuldigung. Man darf es jetzt nicht als Literatur super, super up-nose lesen.
Aber ich meine, jedes Buch, das man gerne verschlingt, ist großartig. So betörend wie tödlich steht oben vorne
und
drauf.
Und was sich auf jeden Fall auch mal andere Verlage abschauen sollten, sind diese Farbschnitte. Also ich weiß nicht, wie Inga Maria Malke das sieht, aber ist auch ein dickes Buch, das hätte auch so einen tollen Farbschnitt.
Es sieht
würde
schon großartig aus.
Wir sind gewandert von einer Prinzessin und einer falschen Prinzessin über das Böse, das Kinder haben, die Entstehung der Welt bis zum epischen Gesellschaftsroman. Also jetzt bin ich rückwärts wieder durch unsere Empfehlung gegangen. Wenn da nichts dabei ist für Sie auf unserer Weihnachtsliste, dann weiß ich jetzt auch nicht. Die Liste gibt's online auf deutschlandfunkkultur.de. Schauen Sie danach unseren Bücherempfehlungen für den Dezember. Und ich sage vielen Dank an Kim Kindermann, Craffy Newmark, Stefanie von Oppen, Christian Rapanse und Miriam C. Vielen Dank.
Gerne.
Danke dir.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.